Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 24. Am Mikrofon für euch Sebastian Kessler und
Riedel, hallo zusammen.
wir sind für euch heute wieder da, um mit euch über die Metal-Ereignisse der letzten 2 Wochen zu sprechen, die Alben-Releases der Woche zu zerpflücken, oder dieser und der nächsten Woche zu zerpflücken, sowie als Themenschwerpunkt Interviewpartnerin in dieser Ausgabe. Katrin, magst du das einleiten?
Jetzt?
Ja.
Ja, wir haben mit Julia Frank von Wizard Promotions gesprochen, und zwar über die momentane Live-Situation und wie es 2022 weitergehen könnte.
Und das im Rahmen der Aktion Back to Life, die Metal Hammer zusammen mit den Kollegen von Musik Express und Rolling Stone fährt, um Solidarität mit der darbenden Veranstaltungsbranche zu zeigen. Informiert euch darüber unter www.metal-hammer.de back to live. Wir kommen aber später auch nochmal darauf zu sprechen.
Ja, dann geht's weiter.
Genau, wir freuen uns wieder für euch da zu sein und dass ihr brav mithört. Danke für die vielen Kommentare auch, die ihr hinterlassen habt und E-Mails, die wir bekommen haben zu der letzten Sendung. Vergesst auch nicht, uns zu folgen, Like da zu lassen und was man so macht auf verschiedenen Podcast-Plattformen. Das geht auch raus an unsere Freunde von Judas Priest, die offenbar auch mithören.
Ja, sehr überraschend.
Ja, so überraschend, wie die Ankündigung kam, dass sie nur noch zu viert auftreten wollen, kam dann auch, nachdem wir es im Podcast thematisiert haben,
Eine
oder?
weitere Ankündigung, dass sie nun doch wieder zu fünft auftreten wollen und den ursprünglich dann doch geschassten Andy Sneap eigentlich doch ganz gerne auf der Bühne auch dabei haben wollen.
Ja, es scheint, als wäre irgendwem aufgefallen, so, ah, stimmt, wir spielen Heavy Metal mit Twin Guitars, vielleicht sind 2 Gitarristen doch ganz geil.
Gute
Hatten wir
Eingebung.
kurz vergessen, ups, aber naja,
Ja, kann ja mal passieren. So Anfang
kann.
des Jahres, da sind andere Leute schon ganz anders durchgedreht, wenn ich da nur mal an letztes Jahr erinnern darf. Aber
Ja.
also ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie da die Eier haben, einfach ein zweites Statement rauszuhauen und zu sagen, hö, wir haben uns da irgendwie geirrt, wir machen es jetzt doch so. Warum nicht?
Ja, so verwirrend und so seltsam das Ganze ist und so unerklärlich irgendwie auch. Schön, dass sie den Fehler eingesehen haben und scheinbar den Aufschrei der Fans gehört haben und vielleicht auch den Aufschrei von, naja, das wird ihnen egal sein, wahrscheinlich von KK Downing, der sich natürlich auch dazu geäußert hat und sich natürlich persönlich beleidigt davon gefühlt hat. O-Ton war: Ich bin davon total amüsiert. Es war auf eine gewisse Art einfach so extrem und beleidigend, finde ich. Auch beleidigend für Glenn. Es war ein Schlag ins Gesicht zu sagen, okay, ihr 2 Kerle habt es gemacht, aber wir denken, es kann lediglich ein Kerl hinkriegen. Also er ist der Meinung, dass irgendwie sein Lebenswerk dadurch beschädigt worden wäre. Und irgendwie ist es wahr. Also was soll das Priest zu fürchten? Hab schon in der letzten Episode nicht verstanden, tu es immer noch nicht.
Ich möchte trotzdem einfach nochmal dazu aufrufen, dass man vielleicht doch einmal bei Glenn anruft und, Quatsch, bei KK anruft und vielleicht die Wogen etwas glättet. Es wäre für uns alle schöner.
Das wäre auf jeden Fall, das wäre noch eine Bombe, wenn sie die jetzt platzen lassen täten.
Ja, das wünschen wir uns.
Das wünschen wir uns. Es ist noch nicht alles Wasser die Spree runtergeflossen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Schön auf jeden Fall, dass das vom Tisch ist und wir Judas Priest zu fünft live wiedersehen dürfen. Iron Maiden bleiben zu sechst. Aber Katrin wird auf die jetzt angekündigte Tour wahrscheinlich nicht gehen.
Ja, also ich werde bestimmt und sehr gerne auf die kommende History-Tournee gehen, die ja immer noch mit Legacy of the Beast, die ja immer noch in den Startlöchern steht, die dieses Jahr passieren soll. Hoffentlich. Mal sehen. Nun hat aber Bruce Dickinson ja angekündigt, dass sie bei einer der nächsten Touren ihr aktuelles Album Senjutsu, wie auch immer man es ausspricht, am Stück zum Besten geben wollen.
Ja, und du warst nicht so Fan von dem Album, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich muss zugeben, ich habe es danach tatsächlich noch ein paar Mal gehört, nachdem ich im Heft mich nicht so begeistert gezeigt habe. Und ganz ehrlich, ich komme einfach nicht damit klar. Es tut mir leid, ich möchte niemanden beleidigen. Ich erkenne an, dass Sie da sich da was dabei gedacht haben werden. Aber ich komme mit diesem Album nicht klar und möchte dementsprechend auch die Tournee nicht besuchen. Es tut mir leid.
Genau, das Thema hatten wir thematisiert. Das Thema hatten wir thematisiert. Das Thema hatten wir thematisiert im Podcast, entsprechend, dass das Album rauskam. Und ja, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Iron Maiden damit dann auch auf Tour gehen, wie sie es immer machen. Sie bringen ihre Alben ja gerne mal, naja, nicht unbedingt am Stück, aber zumindest so dann doch großer Schlagzahl mit auf Tour. Bruce Dickinson ist sich dieser Sache aber bewusst, dass nicht jeder das Album mag und dass History-Touren wie gerade die Legacy of the Beast Show einfach noch auf mehr Zuspruch stoßen bei den Fans. Er selbst sagt, die Leute haben alle Geld dafür bezahlt, um die Legacy of the Beast Show mit den großen Spitfire-Flugzeugen, Flammenwerfern, dem Icarus und allem, was dazugehört, zu sehen. Also werden sie das alles auch kriegen. Aber die ersten drei Songs werden wahrscheinlich die ersten drei Lieder vom Senjutsu-Album sein. Später aber kommen sie tatsächlich noch mit dem vollen Album auf Tour, wollen es am Stück spielen und werden da aber in kleinere Hallen gehen.
Das ist natürlich cool, muss ich sagen. Das macht die Sache auch schon wieder etwas attraktiver, weil Iron Maiden natürlich vor weniger Leuten mit etwas mehr Nähe zur Band zu sehen, ist natürlich super. Andererseits war es ja vor Jahren so, dass Steve Harris mit seinem Projekt British Lion auf Tour gegangen ist
Ja.
und da war im Berliner Columbia-Theater leider nicht so viel los. Ich glaube, da hätten 800 Leute reingepasst und die waren nicht da,
Nee,
leider.
waren 200 da oder so. Es war auf jeden Fall nicht voll. Was, naja, vielleicht waren es 300. Es waren nicht viele, was ich sehr klasse fand, weil ich mochte das British Lion Album damals. Das war das Debüt, glaube ich.
Ja.
Und Steve Harris so nah zu kommen
Ist
auf einer
cool.
kleinen Bühne war auf jeden Fall klasse. Viele Leute haben es scheinbar echt nicht gerafft, dass da irgendwie Steve Harris von Iron Maiden da spielt. Wenn natürlich auch andere Songs, trotzdem toll. Gut, ich glaube, ein paar mehr Leute werden dann schon kommen, auch wenn
Bestimmt.
Iron Maiden in Anführungszeichen nur Senjutsu spielen. Ich werde dabei sein, weil ich mochte das Album und ich würde es mir gerne live anhören. Am Stück ist es wahrscheinlich, naja, ja, fordernd, wie halt das Album auch auf Platte fordernd ist. So ein paar Klassiker-Hits reingestreut, wie Iron Maiden es normalerweise ja auch zu ihren Touren zum Album machen, wäre schon toll. Dann ist das Album halt zu lang, dass nicht so viel Zeit für Hits
Vielleicht
noch
sollte es ein
sein.
Sitzkonzert werden,
Vielleicht, das wäre tatsächlich nicht so doof.
falls man einschläft zwischendurch. Tut mir leid. Ich komme echt nicht damit klar.
Naja, es ist kein Album, wo man durchgehend headbangt und durchgehend mitsingen kann und auch
Kaum.
mal bei einem langen
Wenig.
Solo vielleicht ein bisschen Zeit hat, ein Bier zu holen oder zwei oder mal länger pinkeln zu gehen. Ach, aber ich fände es klasse. Ich finde es immer gut, wenn Iron Maiden tatsächlich die Eier haben, ihre Alben, ja, mit ihren Alben auf Tour zu gehen und tatsächlich dann einen großen Teil dieser Alben auch zu spielen. Obwohl am Stück, glaube ich, haben sie auch tatsächlich noch nie gemacht, oder?
Ich weiß es nicht genau. Ich frage mich nur, wenn sie bei der Legacy of the Beast Tour drei Songs von Senjutsu spielen,
Ist
wie
für
lang
drei
ist das dann
Viertelstunde.
denn? Das sind ja auch schon, ist auch schon eine halbe Stunde, oder
Ja,
nicht?
das stimmt. Ich meine, die Single wird dabei sein, Writing on the Wall, von der Bruce Dickinson übrigens im Statement sagt, so, wo habe ich das Zitat? Ich denke, The Writing on the Wall wird ein tolles Lied werden. Ich meine, es ist ein Mitsing-Song. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Also ja, es gibt Teile, die kann man so ein bisschen beschwingt mit zum Mitsingen, aber es ist jetzt nicht Number of the Beast und nicht The Trooper, sage ich mal.
Vielleicht ist es ja auch so, dass sie dann nach dem Album noch mal echte Hits spielen. Das wäre natürlich dann schon noch wieder ein Argument, doch hinzugehen.
Dann kommt doch nochmal drei. Ja, vielleicht. Wichtig ist vor allem ja, wie sie es halt auch immer machen, zu jeder Tour kommt ein Live-Album.
In der Tat.
Das heißt, Senjutsu Live auf CD, vielleicht auf DVD, steht uns bevor, anschließend an die Tour, die aber erst an die Legacy of the Beast Tour anschließt. Also wenn ihr eure Konzertkarten jetzt noch habt, keine Sorge, ihr werdet mit der Legacy of the Beast Show und den entsprechenden Hits an dem Abend bespaßt werden.
Und das Ganze war ja erstmal auch nur ein erstes Statement von Bruce. Ob das wirklich passiert, wissen wir, glaube ich, noch gar nicht.
Nee, also angekündigt ist es noch nicht, dafür ist es viel zu früh natürlich. Aber ach, ich hätte Bock drauf, ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen kleiner wird und ich habe auch nichts dagegen, das Album mal im Stück zu hören. Klar gibt es da Momente, da kannst du eben, wie gesagt, mal Bier holen gehen, aber ach. Was war der letzte Song auf dem Album? Der war nochmal sehr stark auf jeden Fall. War das Death? Irgendwie war Death im Titel und World im Titel? Death to the World? Nein. Ich habe es leider vergessen. Aber das Ende nochmal, sehr starker Song. Ich bleibe bis zum Schluss. Und wie der Song heißt, schaue ich nochmal nach.
Viel Spaß.
Danke sehr. Werde ich haben, auch am Konzert. Ob Rammstein, wenn sie live spielen, hoffentlich im Mai, ein neues Album dabei haben werden, man weiß es nicht. Gerüchte verdichten sich. Gerüchte gehen so weit, dass die Heroes del Silencio.
Moment, Moment. Eros del Silencio.
Vielen Dank, ich kann kein Italienisch.
Spanisch.
Ach so, das sollte tatsächlich ein Witz werden, ich weiß das.
War witzig jetzt.
Ja. Die auf jeden Fall, der Sänger der Band, hat in der spanischen Presse möglicherweise Details über das Rammstein-Album verraten, die noch keiner wusste, die aber dank Google Translate auch in die deutschen Medien gefunden haben. Und zwar werden Rammstein wohl den großen Hit von Eros del Silencio.
Ja, fast.
Naja, den werden sie wohl covern, namentlich.
Entre las tierras.
Danke sehr. Genau, davon gibt es wohl ein DOS, oder?
Entre los tierras.
Auf metalhammer.de steht DOS. Wir werden das nochmal recherchieren.
Ich glaube, los. El tiero. La tierra. Ach, keine Ahnung.
Hoffentlich wissen es Rammstein, weil offenbar haben sie eine Coverversion dieses Songs aufgenommen. Ob der dann auch auf dem Album landen wird, ob das irgendwie mal ein Spaß ist für zwischendurch, ob das vielleicht, so wie Mein Land damals, einfach nur so ein Song ist, den sie mal droppen ohne begleitendes Album. Wir werden es erleben. Offenbar aber gab es bei Heroes del Silencio seitens Rammstein die Anfrage und es gibt diese Version und ja.
In jedem Fall interessant, dass die sich dazu äußern, in Klammern dürfen, finde ich ganz spannend, weil sonst ist da ja sehr viel unter Verschluss und wird mit einem strikten Plan nach draußen gegeben. Bloß nichts zu früh, bloß nichts, was nicht geplant ist.
Ja.
Von dem her interessant.
Ja, in der Tat.
Also entweder ist es Absicht oder es hat sich vielleicht jemand verplappert.
Vielleicht war der Vertrag auf Deutsch und da konnte ich nicht lesen.
Spannend in dem Fall.
Spannend, spannendes Spanisch, ja. Nicht der erste spanische Rammstein-Song. Es gab schon El Tierra Puta, hieß der so? Nein?
Tequio.
Tequiero.
Ich will dich, heißt das.
Ah, ja, okay, wieder was gelernt.
Ja.
Ja, wir
Und
kommen
Putra
unserem.
möchte ich jetzt hier nicht übersetzen an dieser Stelle. Das kann sich dann vielleicht jeder selbst denken.
Was das heißt, habe ich mir sogar gemerkt gehabt,
So,
ja.
so.
Ja. Ansonsten war es ein bisschen verschwommen gerade. Aber ja, daher nicht die erste spanische Song, auch nicht der erste Fremdsprachige, den Till intoniert. Zuletzt war er mit der Französin Sass unterwegs. Denken sich immer wieder was Spannendes aus. Man kann jetzt halt nur hoffen, dass A, diese Tour im Mai auch stattfindet, aber wir sind hoffnungsvoll, haben das Thema später ja auch nochmal.
Da würde ich auch hingehen.
Da würden wir hingehen, auf
Da
jeden
können Sie auch
Fall.
jedes Album am Stück spielen und ich würde jedes Mal hingehen.
Das ist richtig. Rammstein haben ja auch dadurch, dass sie halt noch nicht so viele Alben wie Iron Maiden haben, kein schlechtes. Heißt nicht, dass Iron Maiden ein schlechtes Album hätten. Ich kenne keins.
Ich kenne auch keins. Manche sind halt weniger gut als andere.
Ja, okay. Das kann man so unterschreiben. Rammstein mit einer Albumtour wäre auf jeden Fall auch spannend. Welches Album würdest du dir wünschen, wenn du dir ein Album wünschen dürftest, das sie am Stück spielen?
Boah, jedes eigentlich.
Ha.
Ich würde sagen, wenn sie jetzt schon zweimal das Olympiastadion ausverkaufen können, sowohl in München als auch in Berlin, dann können sie ja auch einfach 6 oder 7 Shows hintereinander spielen und an jedem
Ja.
Abend quasi ein anderes Album.
Da wäre ich gespannt, welche Show sich am schnellsten ausverkauft. Was?
Wahrscheinlich Mutter.
Ja, wahrscheinlich Mutter. Oder die ganz Alten?
Ich weiß
Für
nicht, ich
die
bin ja auch
Oldschool-Fans? Ja, Mutter kann gut sein,
Ich bin
ja.
ja auch großer Fan von Liebe ist für alle da, weil ich das in sich geschlossen am schönsten finde eigentlich. Aber ich glaube, damit haben auch Leute Probleme. In jedem Fall sollten sie, wenn sie das machen, vielleicht das Intro von der damaligen Tour wieder spielen, wo sie sich großartigerweise mit Hämmern durch eine Mauer
Stimmt.
schlugen. Das war unfassbar.
Das stimmt, das fand ich visuell, glaube ich, auch den stärksten Auftritt. Wobei ich auch zugeben muss, das war, glaube ich, eine meiner ersten Rammstein-Live-Erlebnisse. Erlebnisse. Wahrscheinlich ist das darum auch nochmal lebendiger in Erinnerung geblieben. Aber das war sehr stark auf jeden Fall. Auch das Album war sehr stark. Ich glaube, ich mag ja sogar Rosenrot. Rosenrot war so ein bisschen, das ist ja, glaube ich, das verhassteste oder am wenigsten beliebte Rammstein-Album, habe ich immer so den Eindruck, wenn man irgendwie so Leute diskutieren hört. Und ja, es hat so ein paar Schwächen oder Andersartigkeiten. Ich mag es aber sehr gern, wahrscheinlich auch, weil das so ein bisschen das Album ist, mit dem ich in den Rammstein-Kosmos so richtig eingestiegen bin. Ich hatte vorher nicht so den Zugang unbedingt. Warum auch immer. Vielleicht war ich zu aufgesetzt oder der in Anführungszeichen Hype hatte mich abgeschreckt oder was auch immer. Mit Rosenrot habe ich es dann auch endlich verstanden. Ganz nüchtern betrachtet ist Reise, Reise aber das bessere Album. Ich glaube, das wäre vielleicht auch das, wo ich mir das Ticket am schnellsten ziehen würde, wenn
Ja,
es drauf ankäme.
da würde ich mitziehen.
Dann auf zur Reise, Reise. Aber soweit ist es ja noch nicht. Erstmal kommt die Tour zum, naja, das werden wir sehen, ob es denn noch die Tour zum noch aktuellen, nicht Band-betitelten, sondern unbetitelten Album ist oder ob uns noch ein Album
Ins Haus flattert.
ins Haus flattert, vor die Füße fällt. Wär eine schöne Überraschung, nachdem das Jahr auch schon wieder mit ersten Tiefschlägen leider begonnen hat, den Januar beschließt.
Genau, und zwar nachdem wir erst vor kurzem vom Tod von Meatloaf erfahren haben, erreichten uns erst diesen Dienstag schlimme Nachrichten, und zwar just nach der finalen Abgabe unserer März-Ausgabe, in der das Thema dementsprechend nicht mehr behandelt werden konnte. Und zwar hat die Mittelaltertruppe in Extremo den Tod ihres ehemaligen Mitglieds Boris Yellow Pfeiffer bekannt gegeben. Und zwar wurde der gerade mal 53 Jahre alt. Hier mal schnell das Originalstatement der Band, was sie gepostet haben.
Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir hoffen, dass es dir gut geht, wo du jetzt bist. Sehr bewegend. Wir schließen uns an. Die ganze Metalhammer-Redaktion schließt sich an. Wir kennen die Mitglieder alle persönlich. Wir hatten schon viel mit ihnen zu tun, haben viel schon gemeinsam gemacht. Boris ist vor einem Jahr raus. Trotzdem war er gefühlt immer noch Teil der Truppe. Man war natürlich lange befreundet nach so vielen Jahren in der Band. Das
Ja,
ist hart.
ich muss auch sagen, dass mich die Nachricht wirklich ziemlich schockiert hat und sehr, sehr traurig macht. Ich habe die Band ja Anfang 2019 bei zwei Terminen auf ihrer Russland-Tournee begleitet und habe Boris da als sehr freundlichen und auch warmherzigen Menschen kennengelernt. Und ja, leider, wie du schon sagtest, ging es ja im Mai 21 wohl dann nicht so schön auseinander. Haben in Extremo auch ein offizielles Statement veröffentlicht.
Genau, und zwar hieß es damals, Boris Yellow Pfeiffer hat sich dazu entschlossen, andere Wege zu gehen und wird ab sofort nicht mehr Teil der Band sein. Über die vielen Jahre der Zusammenarbeit verändern sich Lebensumstände, Sichtweisen, Prioritäten. An den vielen Kreuzungen, an denen wir in der gesamten Zeit zusammen als Band standen, haben wir es immer geschafft, uns für einen Weg zu entscheiden, mit dem der Einzelne und auch die Band leben konnte. Leider war es diesmal nicht mehr möglich und wir konnten keinen Konsens finden.
Ja, und nun finden sich in den Medien tatsächlich Hinweise darauf, dass der Tod von Boris Pfeiffer wohl im Rahmen eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen geschehen ist. Zuerst gab es dazu eine Meldung bei T-Online und nun ist natürlich das ganze Internet voll damit. Wir haben auch überlegt, wie wir jetzt damit umgehen und wollen uns zum jetzigen Zeitpunkt und solange nicht mehr darüber bekannt ist, ehrlich gesagt nicht an Spekulationen beteiligen. Stattdessen wollen wir den Musiker eigentlich so in Erinnerung behalten, wie wir ihn auch als Teil von In Extremo kennen. Und zwar halt als einen von zwei Dudelsackspielern, die bei Konzerten so immer so herrlich aufeinander zumarschiert sind und sich im Kreis gedreht haben und halt einfach eine tolle Show gespielt haben. Weil das war definitiv einer meiner Lieblingsbestandteile bei In Extremo Gigs. Halt was Besonderes, was man auch nicht bei jeder Band sieht. Ja, genau, an dieser Stelle herzliches Beileid an Boris Angehörige und an seine ehemaligen Kollegen.
Auch die Fans sind natürlich völlig zu Recht erschüttert, weil der Tod kam unerwartet und findet unter komischen Bedingungen, sage ich mal, statt. Die Trauer überwiegt. Unsere Facebook-Seite wurde geflutet von Beileidsbekundungen und von Erinnerungen der Fans an Boris und an wunderbare In Extremo-Konzerte mit ihm zusammen. Es gab aber leider, muss man auch sagen, eine kleine Fraktion von Leuten, die versucht haben, den Todesfall politisch zu vereinnahmen und das tatsächlich verurteilen wir. Wir haben versucht, diese Kommentare einzudämmen, zu löschen, auch Leute, wenn sie komplett unbelehrbar waren oder wenn schon deren Facebook-Profile eindeutig aussahen, als würden die aus einer komischen Ecke kommen, entsprechend zu sperren. In Extremo selber waren so weitsichtig und haben die erste Todesmeldung und Beileidsbekundung so gepostet, dass man gar nicht erst kommentieren konnte. Wahrscheinlich, weil sie schon geahnt hatten, dass leider auch Leute getriggert werden, mit denen nicht zu diskutieren ist und denen man keine Plattform bieten mag. Das ist traurig, das ist schade und das soll auf jeden Fall das Andenken von Boris nicht überschatten, weder das Musikalische noch das Menschliche.
Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, eine Überleitung zu finden. Womöglich ist die beste Überleitung, einfach den Newsblock abzuschließen und mit den Alben, die erscheinen, weiterzumachen.
Ganz genau, lass uns weitermachen mit den Metal-Alben der Woche. Die neuen Metal-Alben der Woche des heutigen Tages, des 28.01. Man muss sagen, es erscheint heute ein ganzer Batzen von Alben. Vieles aber tatsächlich sehr, sehr nischig, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben uns die Highlights rausgepickt, die wir ein bisschen ausführlicher heute behandeln wollen. Naja, Highlights so oder so. Fangen wir an mit Freaks and Clowns und dem Album Set the World on Fire. Freaks and Clowns, für die, die die Band nicht kennen, sind eigentlich 4/5 von Astral Doors, nämlich alle außer Nils Patrick Johansson.
Schade.
Ja, was halt deshalb schade ist, weil er irgendwie der coolste Part von Astral Doors ist, weil er einfach ein super Sänger ist. Stattdessen singt Christa Wahlgren, der klingt wie so eine Mischung aus dem Avatar-Sänger Johannes Eckerström, teilt sich mit dem auch noch diesen Albtraum-Clown-Look. Auch so ein bisschen wie Mark Tronillo von Accept und ein bisschen wie Mr. Lordi. Vor allem aber finde ich seine Stimme immer so ein bisschen gezwungen und angestrengt bis anstrengend, muss ich leider sagen. Freaks and Clowns spielen relativ generischen Heavy Metal. Die Songs haben durchaus ihre Momente. Der Titelsong, We Set the World on Fire, ist ganz stark zwischendurch. Mal ist es belangloses Malen nach Zahlen-Metal wie Hellraising Woman, Scream Until You Like It. Da hört man irgendwie schon die Namen und weiß ungefähr, wie es klingt. Bisschen Scorpions-Gedenkmomente sind auch mal dabei, wenn es ein bisschen rockiger wird. Ja, aber so richtig geil ist es leider nicht. Ehrlicherweise ist es, glaube ich, das stärkste Album von Freaks and Clowns bisher. Es ist ihr drittes. Es hat auch das beste Cover-Artwork.
Das wenn man sich, schlimm genug ist.
Ja, wenn man sich das Cover-Artwork aber ansieht, möchte man das nicht mehr glauben. Aber es ist tatsächlich so.
Ja. Ja, ich sehe das ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich würde tatsächlich, also ich mag Astral Doors sehr gerne, ja. Werde aber mit Freaks and Clowns bisher auch noch nicht wirklich warm. Und ich befürchte, das liegt tatsächlich am Sänger, auch wenn ich da eine gewisse Nähe zu Udo Dirkschneider tatsächlich erkenne.
Ja.
Der Titeltrack hat auch durchaus was, das hattest du, glaube ich, auch schon gesagt. Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass ich mir das auf Langstrecke einfach nicht anhören kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist auch löblich, dass eine Band versucht, sich ein eigenes Image zu verpassen, einen eigenen Look zu verpassen. Das ist alles cool.
Aber Clowns!
Ja, ich frage mich bei Freaks and Clowns, aber warum das? Weil sie sehen halt so aus, wie der Bandname lautet und die Albumcover aussehen. Schwierig.
Ja, Clowns sind eh schwierig.
Hast du Angst vor Clowns?
Nee, das nicht unbedingt, aber ich mag sie nicht sonderlich, muss ich zugeben.
Niemand mag Clowns. Ich meine, ja, es gibt ein paar Leute, die haben Angst vor Clowns, das sind aber, glaube ich, wenige.
Also Brent Hinz ist es nicht von Mastodon, weil der hat auch so ein verrücktes Clownzimmer.
Hat er ein verrücktes Clownzimmer?
Einer von Mastodon hat ein verrücktes Clownzimmer.
Okay, dann ist er der eine Mensch. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, es gibt ein paar Leute, die Angst vor Clowns haben, aber ich kenne niemanden, der Clowns irgendwie richtig geil findet. Aber dann einer.
Der Typ von Mastodon.
Okay, gut. Und dann vielleicht halt jetzt auch noch Freaks und Clowns. Wer ganz dringend irgendwie frisches, klassisches Heavy-Metal-Futter braucht, soll mal reinhören, es tut nicht weh, es ist halt nur nicht geil.
Das war hart, auch ein bisschen sarkastisch. Was uns zur nächsten Band bringt, auch Schweden, und zwar die Band Sarcasm mit ihrem neuen Album Stellar Stream Obscured. Ja, Death Metal aus Schweden, aktuell ein bisschen angeschwärzt unterwegs. Die Band war Beginn bis Mitte der 90er aktiv, hatte auch diverse Demos veröffentlicht, aber kein Album. Dann kam es 2015 zu einer Reunion und seither kamen ganze 4 Alben. Das neueste, wie gesagt, Stellar Stream Obscured, folgt thematisch wohl einem kosmischen Konzept und musikalisch ist das Ding generell ziemlich fett geworden, finde ich. Also das Krächzen des Sängers ist vielleicht Geschmackssache, aber instrumental ist das doch ziemlich potent. Zum Beispiel Obsidian Eyes, das ist eigentlich sowas wie ein kleiner Hit, ein Death Metal Hit halt. Das Ganze klingt aber zwischendurch auch mal ein bisschen komplexer. Sie bilden auch mal Orgelklänge und andere Details ein, aber es gibt halt auch genug Songs, die Tempo machen und ziemlich schnell zünden, finde ich.
Ja, schön, dass du die Orgeln erwähnst. Ich fand, das Album entwickelt sich so voll abgefahren beim Hören. Im ersten Moment dachte ich, okay, das ist so Oldschool Black Thrash, so Stil ganz, ganz alte Sodom. Wahrscheinlich auch wegen dem irgendwie sehr rauen Sound, den das Album hat. Aber dann kamen immer diese komplexen Strukturen, dieses proggig-spacige in den Vordergrund, was wieder mehr nach Voivod oder Obscura klang. Aber auch nicht hundertprozentig, sondern schon irgendwie sehr eigen. Und ja, die Orgel. Also, es ist ein schöner Überraschungsmoment auf dem Album von Sarcasm. Es ist schräg. Später auch ein bisschen doomig, glaube ich. Es ist nicht glatt gebügelt und gar nicht auf Zugänglichkeit getrimmt oder so.
Oh, naja, also der ein oder
Fandst du?
andere Song geht schon ganz gut rein.
Okay, dass es reingeht, kann sein. Ich wollte auch enden mit, es macht trotz allem und vielleicht gerade deshalb Spaß. Weiß nicht, zugänglich fand ich es trotzdem nicht im ersten Moment. Also
Man muss es wollen.
man muss es ein bisschen
Es
wollen.
ist halt eine Underground-Perle.
Auf jeden Fall. Genau. Schön, dass wir auch sowas mal nach vorne kehren können. Was am heutigen 28.01. noch erscheint, ist unter anderem ein neues Album von Earthless, Night Parade of 100 Demons heißt es. Eine Psychedelic Stoner Instrumentalband, die auch schon in der Mojave-Wüste aufgespielt hat. Fans des Genres werden da auf jeden Fall gut gefüttert.
Das sind 3 abgefahrene 20-Minüter, wenn ich mich da recht dran
Ich
erinnere.
glaube, das war so.
Crank.
Musik, die ich mir am Desertfest Berlin, ich hoffe, es findet statt dieses Jahr. 4 Tage lang ist es angekündigt, zum Jubiläum, glaube ich. Da höre ich mir sowas gerne an. Ansonsten komme ich da jetzt nicht so richtig rein, aber man muss schon ihnen eingestehen, das, was sie machen, machen sie gut. Psychedelic, Stoner? Psychedelic, Stoner, Doom-Fans werden ihre Freude damit haben. Wie auch
Die Mittelalterfraktion.
die Mittelalterfraktion ihre Freude mit den neuen Alben von Harpyie, Blutbann heißt es, und Fersengold, was kostet die Welt haben soll am heutigen Tag. Wer es ein bisschen schwärzer mag, ist mit Celeste und dem Album Assassin.
Assassins.
Ist es Englisch? Ist es Französisch? Ich weiß
Ich
es nicht.
weiß nicht, ich kann kein Französisch. Nur Spanisch, das
Ach
noch
so,
mehr, aber
naja,
auch nicht so
okay.
gut.
Und dann heute natürlich noch für Flötenfreunde unter uns das neue Album von Jethro Tull, The Sealot Gene. Wir hatten so ein bisschen Diskussion, ob wir die Band anlässlich des Albums im Heft abbilden wollen, mit einer Geschichte, mit einem Interview. Es gab unterschiedliche Meinungen in der Redaktion.
Es gab dann einen sehr solidarischen Schlussakkord.
Ja, da ist die Band auch gut aufgehoben. Es sind immerhin Rockgrößen, die nicht mehr alle Tage ein Album rausbringen. Kann man schon machen. Also, so viele berufen sich einfach auf Jethro Tull, sind damit aufgewachsen. Die Band hat eine Geschichte. Ich fand es schon gut und wichtig, dass die noch im Heft landen und dass wir sie da rein diskutieren konnten.
Ja, und vielleicht gibt es ja künftig auch eine Zusammenarbeit mit Tony Iommi von Black Sabbath, wie unser lieber Kollege Frank da in Erfahrung gebracht hat. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Mal gucken.
Ja. Ja, lest die ganze Geschichte in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe. Das waren so ein bisschen die Highlights des heutigen Tages. Nächste Woche würde ich fast sagen, ist noch mehr los. Der 4.2., da unser Podcast nur alle 2 Wochen erscheint, nehmen wir natürlich auch gerne die nächste Woche mit und geben euch schon mal ein bisschen einen Vorausblick auf das, was da auf euch zukommt. Unter anderem das neue Korn-Album Requiem. Album des Monats im aktuellen Metal Hammer. Wie ich finde, zu Recht. Das Vorgängeralbum war noch von Trauerarbeit geprägt. Das ist bei Korn natürlich immer zu einem gewissen Grad der Fall. Nach dem Tod der Ehefrau von Jonathan Davis war das auf dem letzten Album aber noch mal deutlich spürbar. So bitter es ist, das war, glaube ich, irgendwie so der Funken, der Korn wieder spannend gemacht hat. Für mich thematisch inhaltlich, ich glaube aber auch musikalisch, dass die Band dadurch noch mal ein Erweckungsereignis oder so hatte. 2 Jahre später steht nicht mehr allein diese Trauerarbeit im Vordergrund, sondern wieder mehr der Psychofaktor, der vor allem auch frühere Korn-Alben ausgezeichnet hat. Der steht wieder sehr im Fokus. Wenn man sich einen Song wie Lost in the Grandeur anhört, der mit schrägen Gitarrensounds anfängt, dann albtraumhafte Lachsamples zwischendrin kommen, Staccato-Zwischenteil oder Disconnect, der eine tolle, dramatische Melodie aufzuweisen hat und dann so weirde 2000er-Sounds. Da ist ganz viel von dem klassischen Korn drin. Vor allem aber haben sie es echt geschafft, gute Songs zu schreiben mit starken Melodien und sich auf Ruhe zu berufen, ohne altbacken zu klingen und nicht auf den Effekt zu schielen, sondern echt mit dem Album irgendwie tatsächlich zu packen und ein gutes Gesamtkunstwerk. Kunstwerk ist vielleicht zu viel, ein gutes Gesamtwerk vorzulegen.
Ja, ich bin bekanntlich nicht der größte Crossover-Fan und kann auch nur mit sehr ausgewählten New-Metal-Bands wirklich was anfangen. Mhm. Muss auch zugeben, dass mich Korn persönlich selten richtig gerissen haben. Mhm. Diese tragische Vorgeschichte von Requiem ist natürlich jetzt was Besonderes. Mhm. Das kann man im Interview auch schön nachlesen. Trotzdem muss ich sagen, dass mir das ganze Album teilweise zu sehr dahin fließt und auch ein bisschen zu wenig auf die Kacke haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Am ehesten sticht da noch Lost in the Grandeur hervor, das hattest du auch erwähnt. Mhm. Der hat zumindest noch so ein paar Slipknot-artige Momente. Ganz interessant fand ich auch noch Worst is on the way.
Ja.
Worst is on its way. Das hat so eine Art Sepultura-Groove, den ich auch ganz spannend fand. Aber ja, davon abgesehen, es ist ein ordentliches Album, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal hören werde.
Ja, ich hoffe, es wird Gelegenheit geben, das Album zu hören und dass die Band es auch live nochmal mit Leben füllen kann. Schön, dass du Burst is on its way, wie er ein bisschen zungenbrecherisch heißt, erwähnt hast, der so einen Freak-on-a-Leash-Moment hat, also echt nochmal so an den größten Kornhit irgendwie anknüpft an einer Stelle, habe ich so empfunden. Da kommt dieses Maumba, Baumba, Badida oder was auch immer er da singt, nochmal hervor. Ich kann das nicht so gut, bin kein ausgebildeter Sänger, es tut mir leid. Gutes Album. Finden genug Juroren, um es zum Album des Monats im Metal Hammer zu machen, auf jeden Fall. Aber
ja, Konsensalbum quasi.
Konsensalbum sozusagen, genau, richtig. Eine Band, die nie so richtig Konsens war, sondern im Gegenteil ordentlich Scheiße bekommen hat im Laufe ihrer Karriere, sind Mystic Circle. Gerade dadurch, dass sie versuchen, möglichst Konsens zu sein vielleicht. Für die Jüngeren unter euch, ganz kurz abgeholt, Mystic Circle, deutsche Black-Death-Metal-Band, gab es schon in den 90ern. In den 2000ern waren sie mal da, mal nicht, in veränderter Besetzung. Jetzt sind sie wieder mit den beiden Urmitgliedern da. Die heißen Beelzebub und A. Black War.
Fett.
Allein dadurch merkt man schon, die Band spielt ganz gerne mit Klischees. Musikalisch ist es ja, melodischer, symphonischer Black Metal erfüllt einfach alle Klischees. Es ist übertriebene Musik, übertriebene Gesten, übertriebene Bildsprache, übertriebene Klischee-Satans-Texte und gerade deshalb von der damaligen True-Fraktion in den 90ern komplett abgrundtief gehasst, weil Verrat am wahren Black Metal und so ein Quatsch und Melodie und die meint es gar nicht ernst mit Satan und das geht ja gar nicht.
Ach Gott.
Heute ging so weit, dass die Band sogar Morddrohungen bekommen hat. Das war der Black
Wirklich?
Metal in den 90ern. Heute sieht man das alles zum Glück ein Stück weit entspannter und kann sich ein bisschen auf die Musik konzentrieren, statt auf echt Kindergarten-Niveau-Genre-Streitigkeiten und Pseudo-Satanisten-Quatsch. Ich kann es nicht mehr hören. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Und musikalisch, das Album Mystic Circle von Mystic Circle macht Spaß. Es ist melodischer Death Black Metal. Seven-Headed Dragon hat so Keep of Kalesin, Dissection Vibes, schwarz, monumental, böse, rasend, dabei immer fantastische Melodien eingewoben. Also sie haben sich songwriterisch tatsächlich auch nochmal entwickelt zu dem, was sie früher gemacht haben. Ich zitiere gerne Kollegen Björn Springorum aus seiner Rezi aus dem aktuellen Metal Hammer, der es schön zusammenfasste in 6 Worten: feinstes, tiefschwarzes Entertainment auf hohem Niveau. Wobei man auch wieder sagen muss, damit relativiere ich so ein bisschen, man kann sich wieder auf Musik konzentrieren. Die Band plant, ein eigenes Universum zu schaffen, um die Leute zu unterhalten, wie sie selbst sagen. Also so ein bisschen Marvel Cinematic Universe goes Black Metal. Sie haben da wohl irgendwie Großes vor. Könnte wieder schräg werden, könnte übertrieben werden, könnte klischeebeladen werden, wird die True-Fraktion total zum Kochen bringen, weshalb ich mich ein bisschen drauf freue und das gerne sehen würde, was ihr da
Ich habe
vorhabt.
ein bisschen Angst davor, was da kommt. Aber ja, unter der Prämisse, dass man auf dieses übertriebene, satanische Image mit Corpse-Paint und okkulten Symbolen und rasselnden Ketten und so steht, ist das schon eine ganz eindrucksvolle Rückkehr, muss ich sagen. Also das Album klingt schön räudig, hat ein paar atmosphärische Details, die die Aggressivität etwas auflockern. Aber insgesamt sind die Songs schon ziemlich eingängig und stürmisch. Zum Beispiel Letters from the Devil fand ich ganz cool, The Arrival of Baphomet. Und tatsächlich auch ein ziemlich fettes Possessed-Cover am Ende, nämlich Death Metal. Cool.
Kann man anbieten. Obwohl dieses satanische Image, glaube ich, dich auch sehr genervt hat.
Ja, schon ein bisschen. Damit kann ich grundsätzlich nicht so viel anfangen. Das finde ich immer ein bisschen übertrieben. Aber kann auch verstehen, wenn Leute das total abfeiern.
Ja, es ist auch kindisch. Bei Mystic Circle ist es mit Ansatz nicht ernst gemeint, weshalb ich gut damit klarkomme. Nerviger finde ich tatsächlich, was heißt nerviger? Verstörender finde ich Bands, die es tatsächlich zu ernst nehmen und zu weit treiben. Das ist nämlich auch nicht unbedingt my cup of tea. Bei Mystic Circle ist nichts davon ernst gemeint. Das alles ist. Es ist keine Parodie, bei weitem nicht. Es ist auch nicht lustig im eigentlichen Sinne gemeint. Es ist aber einfach Image und das kann ich gut ab. Das macht bei ihnen Freude.
Ja, wer gar kein Image braucht eigentlich, weil es musikalisch ausreicht, sag ich mal, sind unsere lieben Freunde von Saxon, die New Wave of British Heavy Metal Legenden seit den 70ern unterwegs. Platten wie Denim and Leather oder Wheels of Steel gehören natürlich zum kleinen Einmaleins des Heavy Metal. Und zuletzt waren die guten Herren auch wirklich sehr zuverlässig. Mir persönlich ist tatsächlich das vorletzte Album, Battering Ram, noch etwas mehr im Kopf geblieben als jetzt der direkte Vorgänger, der Thunderbolt heißt. Aber ich bin bei denen tatsächlich immer wieder aufs Neue überrascht, was für tolle Alben da noch kommen. Und das gilt jetzt tatsächlich auch wieder für die neue Platte Carpe Diem, die auch am 4.2. erscheint. Die ist wirklich überraschend energetisch und flott geworden, gerade in so Songs wie zum Beispiel Living on the Limit, das fetzt richtig. Es gibt aber auch viele tolle, ruhigere Momente, zum Beispiel The Pilgrimage, ein wirklich auch sehr schöner Song. Und mir persönlich gefällt bei Saxon auch die Themensetzung relativ gut. Das ist quasi eine Mischung aus historisch inspirierten Stücken, in dem Fall jetzt Age of Steam, da geht es zurück ins Zeitalter der Dampfmaschine,
Dampfmaschine,
der
toll.
Industrialisierung. Dam Busters und auch der Titeltrack, der so ins römische Zeitalter zurückgeht. Es gibt auch ein bisschen was Übernatürliches, Lady in Grey zum Beispiel, und auch was Aktuelles. Und zwar handelt Remember the Fallen angeblich von den Corona-Toten, wie Biff Byford, der Sänger, mir beim Metal Hammer Paradise erzählt hat. Also Saxon, finde ich, zeigen in jedem Fall, wie man im Heavy Metal in Würde altert. Großen Respekt dafür, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und krass, dass sie so ein aktuelles, ernstes Thema da aufgreifen, das ja auch noch einfach sich entwickelt, muss man, ja, muss man leider sagen, dass noch nicht abgeschlossen ist und da schon irgendwie ein Statement setzen. Ich hoffe, Sie haben nicht selber Erfahrung damit gemacht. Erfahrung haben Sie gemacht mit Krankheit vor dem Album. Biff war im Krankenhaus wegen, war es das Herz? Ich meine, es war das,
Ja,
ja,
Herzprobleme.
Herzprobleme, ja. Merkt man dem Album nicht an, außer wenn man es als das Konterbier-Album zum schwachen Herzen sieht und zum Gegenangriff, das ist, worauf ich hinaus wollte. Weil die Band klingt nicht alt, sie klingt nach klassischem Heavy Metal, aber sie klingt nach Energie, als hätten sie noch Bock, als hätten sie was zu sagen. Kein Album, das sie aus Langeweile im Lockdown aufgenommen haben, sondern ein Album, das sie aufgenommen haben, weil es Zeit dafür war.
Auch schon vor dem Lockdown angefangen, glaube ich.
Tatsächlich.
Ja, und auch sehr cool, dieses Carpe Diem, das bedeutet ja nutze bzw. pflücke den Tag. Und das ist natürlich auch eine schöne Botschaft, die ja gerade bei älteren Bands irgendwie auch natürlich ausstrahlt, dass sie so ein bisschen die eigene Situation reflektieren. Das ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber finde ich ganz schön. Biff meinte auch, klar, jeden Tag nutzen, bevor es zu spät ist. Und ja, Carpe Diem ist eine Botschaft, mit der wir, glaube ich, aktuell alle sehr viel anfangen können. Wir sitzen alle zu Hause, warten, bis die ganze Sache endlich vorbei ist. Es gibt keine Konzerte, es gibt keine Veranstaltungen. Man dümpelt so ein bisschen vor sich hin, braucht irgendwie was, auf das man sich mal wieder freuen kann. Muss aber halt trotzdem gucken, dass man jeden Tag, auch wenn jeder Tag sehr gleich wirkt, dass man jeden Tag nutzt und vielleicht sich selbst ein bisschen was gönnt oder irgendwas macht, was auch diesen einzelnen Tag dann memorabel macht und womit man seine Zeit einfach gut ausfüllt. Das ist vielleicht so ein bisschen die Botschaft zum Lockdown auch oder zur aktuellen Zeit.
Eine schöne Interpretation. Ich möchte vorschlagen, den Tag zu nutzen und sich was zu gönnen, indem man das neue Venom Prison Album mal schön laut ballern lässt. Erebos, schreibt man es, spricht es bestimmt anders aus. Ich bleibe dabei. Das dritte Album der walisischen Band um Sängerin Larissa Stupar, auch hier. Als Printjournalist, man weiß oft nicht, wie Dinge ausgesprochen werden, über die man täglich schreibt.
Du bist doch Cross-Media-Journalist.
Ja, aber mir hat noch keiner gesagt, wie man Larissa Stupar richtig ausspricht. Wahrscheinlich.
Stupar!
Das klingt ein bisschen wie ein Harry Potter Fluch, aber sie kommt tatsächlich aus Osteuropa, richtig?
Russland, glaube ich.
Russland. Hat lange in Deutschland lang, glaube ich, gelebt, bevor sie nach Wales weitergezogen ist und sich Venom Prison angeschlossen hat. Wie gesagt, deren drittes Album, die Band ist so ein bisschen der neue heiße Scheiß, wie ich finde, völlig zu Recht. Tendenziell melodischer, tendenziell progressiver Death Metal, extrem hart, anspruchsvoll, aber im Gegensatz zu anderen Bands in dem Bereich immer noch sehr melodisch, abwechslungsreich, emotional, ohne zu aufgesetzt emotional zu sein, sondern sie schaffen es echt, packende Songs zu schreiben. Okay, Emotion ist relativ. Die meiste Emotion ist halt doch Wut, gemischt mit so ein bisschen Schwermut. Ist ja immer noch Death Metal. Bei allen extremen und modernen Anleihen, aber eine Band, die hörbar traditionsverhaftet ist. Nachvollziehbare Songstrukturen, Dynamik im Sinne von auf hart folgt zart, aber nicht weinerlich oder poppig anbiedernd, wie es bei moderneren Bands Metalcore dann gerade ja auch wieder mal schnell passieren kann. Sie haben ein klassisches Melodieverständnis und gerade in den Gitarrenriffs und Soli kommt viel Liebe zu traditionellem Heavy Metal durch. Wenn man sich einen Song anhört wie Pain of, auch die Band macht mich fertig mit Sachen, wo man nicht weiß, wie man es ausspricht, Pain of Oasis. Einerseits eine düstere Ballade, der Zorn bricht sich dann im Refrain Bahn, eine nervöse Melodie zieht sich durch. Fulminantes großes Finale ist zugleich aber auch nicht der typischste Song. Schön aber, wie Sängerin Larissa da sowohl brüllend als auch singend brilliert. Ein typischerer Song ist Nemesis. Vielleicht nur Zufall, dass der stärkste Song des Albums so wie einer der größten Hits von Arch Enemy heißt.
Ja, da hätte ich jetzt genau auch angeknüpft tatsächlich. Den Witz wollte ich eigentlich auch bringen.
Ah, den hast du im Metal Hammer gelesen, kann das sein?
Nee, habe ich gar nicht.
Da habe ich ihn auch schon mal gebracht.
Ist das so?
Wiederverwertung, so macht man Crossmedia.
Ja, ich wollte sagen, also für mich erinnert die Band auch so ein bisschen an Arch Enemy. Und in
Ja.
diese Nische drängen aktuell natürlich super viele Bands, weil Arch Enemy haben sich nochmal richtig zu neuer Größe aufgeschwungen. Und es schaffen aber halt auch nicht alle, ihnen da zu folgen. Und Venom Prison spielen da in meinen Augen schon ganz ordentlich oben mit. Auch wenn jetzt der Gesamtklang, wie du gesagt hast, schon etwas komplexer, sperriger und auch ein bisschen roher daherkommt als jetzt bei Arch Enemy. Aber sie arbeiten schon deutlich dran, auch hittiger zu werden, ohne ihre Hau-drauf-Attitüde zu verraten. Super eingängig fand ich zum Beispiel den letzten Song, Technologies of Death. Der regelt schon ziemlich, also ein echter Live-Kandidat. Aber ja, ich finde es auch ganz spannend, dass Larissa in einigen Songs auch mal klar singt und nicht nur brüllt. Ja, und dass einer der besten Songs ausgerechnet Nemesis heißt, ist vielleicht ein lustiger Zufall. Es ist in jedem Fall keine Arch Enemy Coverversion.
Nein, vielleicht aber mit absichtlichem Augenzwinkern der Band. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es tatsächlich Zufall, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Parallele und ja, Venom Prison gehen schon als junge, wilde, harte Geschwisterchen von Arch Enemy vielleicht durch. Gemeinsame Tour wäre der Knaller.
Würde ich auch
Sehr gutes Album
rotieren.
auf jeden Fall, sehr gute Band. Ich freue mich drauf, ihre Karriere weiter zu verfolgen, weil so wie das Album klingt, könnte da was gehen.
Ja, freuen wir uns drauf.
Freuen wir uns drauf. Das waren so die ganz größten Highlights des nächsten Freitages. Persönlich ans Herz legen möchte ich Persephone noch mit dem Album Metanoia. Metanoia? Wir werden es nie erfahren. Auch ob man die Band wirklich Persephone oder Persephone ausspricht. Was vielleicht naheliegender ist, weil es keine Deutschen sind, sondern die Band aus Andorra stammt. Ich kenne nicht so viele andere andorianische Bands. Andorianisch klingt wie das wäre eine Band aus Star Wars. In guter Erinnerung ist mir die Band geblieben durch ihr Album aus dem Jahr 2009 mit dem einfach wunderbaren Namen Schinken.
Was?
Es geht allerdings nicht um das Schweinsprodukt, sondern geschrieben Shin-Ken, japanisch, asiatisch. So kommen wir hier nicht weiter. Metanoia, also das aktuelle Album. Nichts zu essen zum Glück. Musikalisch hängt die Band irgendwo zwischen Cynic, alten Opeth und Dream Theater, also ein recht großes progressives Dreieck. Immer beeindruckend, oft fesselnd, leider, aber auch immer und so auch auf diesem Album nicht oft genug. Oft verpufft so ein bisschen das, was sie da machen und wo sie einen reinziehen, sobald der Song vorbei ist. Es bleibt noch ein bisschen zu wenig hängen. Daran hoffe ich, dass die Band auch in Zukunft noch weiterarbeitet, weil grundsätzlich mag ich sie nicht nur wegen der tollen Albumtitel.
Punkt.
Punkt. Genau. Ansonsten Releases des nächsten Freitages, um schon mal kurz erwähnt zu haben, Rollo Tomassi. Where Myth Becomes Memory für Freunde des Post-Hardcore, hätte ich das jetzt genannt, auf die Schnelle. Mars Worship mit Portal Tombs. Death Metal, soweit ich mich entsinne. Jede Menge Futter, also dem Heavy Metal geht es gut auf Platte. Und damit kommen wir zum nächsten Thema.
Der Live-Branche geht es tatsächlich im Moment nicht so gut, wie wir alle wissen. Es gibt keine Konzerte, es gibt keine Festivals, es ist alles ein langes Darben, eine sich immer weiter steigernde Sehnsucht nach den nächsten Events. Wir wissen alle nicht so genau, wie das weitergeht. Die ganze Situation haben wir auch schon im Heft erläutert und uns dafür mit diversen Tourneeveranstaltern unterhalten. Und wie versprochen, haben wir jetzt ein Interview geführt mit Julia Frank, die bei Wizard Promotion als Head of Booking tätig ist. Und was sie zu sagen hat und wie es bei ihrer Agentur im Moment so läuft und was sie sich für das Live-Jahr 2022 verspricht, hören wir jetzt. Wir sprechen heute mit Julia Frank von Wizard Promotions über die aktuelle Situation. Und ich würde gerne erstmal die Julia vorstellen. Seit wann bist du in der Musikbranche tätig und wie lange arbeitest du schon bei Wizard?
Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin seit Mitte, Ende der 90er in der Branche, habe damals bei Lieberwachs angefangen, erst beim Musical und dann ein Jahr später bei Rock am Ring und habe dann auch jahrelang dort die Bands gebucht. Und ich bin zu Wizard gegangen, tatsächlich mit der Gründung. Also wir haben 2004 haben wir Wizard gegründet, seitdem bin ich da.
Genau, die Agentur wurde von Ozzy Hoppe gegründet und ist heute eine der größten Agenturen für Konzerte und Tourneen in Deutschland. Ihr veranstaltet zum Beispiel die Tourneen von Iron Maiden, Kiss, Five Finger Death Punch und Steel Panther. Und du bist bei Wizard Promotions als Head of Booking beschäftigt. Vielleicht wissen nicht alle ganz genau, was das bedeutet. Wofür bist du denn da genau zuständig?
Ja, das ist die Booking-Leitung. Ich buche ja selbst ein Großteil der Metal-Bands zum Beispiel und wir haben natürlich auch diverse andere Booker. Da hat jeder so sein Roster und arbeitet seine Bands und ich unterstütze mit meiner Expertise, weil ich das jetzt seit über 20 Jahren mache und gucke dann auch bei den Angeboten einmal kurz drüber, bevor es an Agenten geht. Aber da, sonst arbeitet jeder selbstständig seine Künstler ab.
Ja, dann kommen wir mal zur aktuellen Situation. Seit März 20 halten die Corona-Krise und ihre Folgen die Branche in Atem. Wie habt ihr denn bei Wizard diese Situation zu Beginn erlebt und wie habt ihr euch bis heute durchgeschlagen?
Also ich glaube, das erste Jahr waren wir einfach überrascht, jeden Monat wieder. Also es gab ja Veranstalter, die haben die Konzerte von März in den Mai geschoben. Irgendwie, wir hatten damals dann schon bei der ersten Welle die Clubbands irgendwie zumindest mal in den Herbst geschoben und die Sommertourneen mit Kiss und Priest und so hatte ich dann direkt schon um ein Jahr geschoben. Und dann ist man in den ersten Winter gegangen, hat sich alle Monate nicht gesehen. Wir haben uns über Wasser gehalten tatsächlich, indem wir unsere Team-Meetings, die wir eigentlich wöchentlich haben, haben sich ja nicht mehr gelohnt. Und dann haben wir uns einmal einen Monat getroffen abends und haben Spieleabend zusammen gemacht. Einfach um weiter in Kontakt zu haben, sein und uns nicht gegenseitig jeden Monat vorklagen, wie schrecklich alles ist. Das wussten wir. Insofern, das war eine total tolle Idee von Olli damals. Und das zweite Jahr ging es ja dann irgendwann noch mal so hoch. Man hatte so die Welle der Hoffnung. Und dann war man sich aber so Mitte, Ende letzten Jahres sicher, naja gut, 22 wird es dann. Und jetzt stehen wir da und verschieben wieder Bands und also verschieben wieder Tourneen, zumindest mal jetzt das Frühjahr. Und haben einfach null Planungssicherheit, was den Sommer auch angeht.
Ja, vielleicht wissen viele Fans das auch nicht genau. Was ist denn so die größte Herausforderung bei der Verschiebung von Tourneen? Also auf was ist da zu achten? Wie geht ihr da vor?
Die Herausforderung wird ja mit jedem Jahr größer, weil wir jetzt inzwischen schon die Bands von 3 Jahren in ein Jahr packen. Und wenn wir jetzt also gerade die großen Bands nochmal in 23 schieben müssen, dann stauen sich nächsten Sommer die Konzerte von 4 Jahren. Also es fängt schon mal an, dass man keine Termine mehr kriegt. Aber selbst wenn man die Termine kriegt, das sind weitaus mehr, als wir normalerweise haben im Sommer. Das heißt, die Leute können ja finanziell nicht unbedingt das Vierfache an Karten kaufen, das ist schon mal ein Problem. Und unser Hauptproblem ist, dass wir kein Personal mehr haben. Also ganz viele Leute haben die Branche gewechselt, die Caterer haben woanders angefangen, also die Küche sind weg. Die Clubs haben kein Riesenpersonal mehr, aber auch im technischen Bereich Ton- und Lichttechniker. Ein Riesenproblem wird Rigger sein. Irgendwie, da können wir jetzt zeitnah die Kletterwälder durchkämmen und gucken, alles, was ein Supervisor-Helm hat, irgendwie versuchen abzuwerben. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Aber es ist, also das ist die größte Sorge von allen.
Wie soll es denn oder wie kann es denn nach diesem letzten Jahr, nach diesen beiden Jahren, wie wird es 2022 mit Veranstaltungen weitergehen? Oder ab wann wird eurer Meinung nach denn eine Rückkehr zur Normalität erfolgen können?
Das ist genau das Problem, dass wir das nicht wissen. Also es macht einfach wenig Sinn, jetzt in die Omikron-Welle zu gehen und da ernsthaft irgendwie versuchen, einzelne Shows durchzuziehen. Wir haben ja größtenteils Künstler aus dem Ausland. Da kommt nochmal dazu, dass die ja gar nicht reisen können. Also du hast ja im Moment Quarantäne-Bedingungen von Land zu Land. Also das würde ja, du müsstest ja die Tourneen auseinanderziehen und immer 5 Tage Quarantänepause einbauen. Insofern, wir hoffen, dass zumindest mal so im April die Clubtouren wieder losgehen. Und haben natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob's wirklich realistischer Glaube daran ist, aber hoffen auf jeden Fall, dass wir unsere so großen Sommershows spielen können. Also Open Air ist da wahrscheinlicher als Hallenshows, aber also wir wissen es nicht. 2G plus? Keine Ahnung.
Ja, das Thema Planungssicherheit ist natürlich auch ein sehr großes. Merkt ihr denn auch so eine Zurückhaltung bei den Ticketverkäufen für kommende Tourneen?
Ja, massiv. Also die Clubtouren verkaufen so gut wie nichts und auch die großen Touren, also ungefähr maximal ein Fünftel von dem, was wir normalerweise verkaufen würden.
Ja, weil du 2G plus erwähnt hast, was würdet ihr euch denn von der Politik wünschen? Also auf was seid ihr angewiesen von politischer Seite aus, damit das irgendwann mal ein Ende finden kann?
Also langfristig gesehen hat sich's ja gezeigt, dass die Situation gerade unserer Solo-Selbstständigen ein Riesenproblem ist. Unsere Wünsche von der Politik ist ein Stück von Planungssicherheit tatsächlich und da müsste nach 2 Jahren mehr drin sein. Da müsste einfach mehr drin sein. Es gibt Erfahrungswerte. Die Programme, wir brauchen ganz dringend eigentlich, wenn's jetzt so weitergeht, muss die Kurzarbeit verlängert werden. Die Förderprogramme müssen weiterlaufen. Da gibt es ja Programme, die jetzt im März aufhören. Es ist absehbar, dass wir nicht ab April alles wieder normal spielen können. Also müssen diese ganzen Programme verlängert werden. Und die Situation der Solo-Selbstständigen hat sich ja gezeigt, dass die finanziell einfach oft auch keine Altersvorsorge haben und so weiter. Also da ein gesichertes Grundeinkommen für die Kultur, da gibt es ja Ideen zu, da muss man unbedingt drüber reden und nicht erst in 3 Jahren.
Ja, gerade die Solo-Selbstständigen fallen ja auch durchs Raster, was die Hilfen der Bundesregierung angeht, habe ich in Erfahrung gebracht. Haben euch denn, also eurer Agentur, euren Festangestellten, haben euch die finanziellen Hilfen der Bundesregierung geholfen?
Naja, wir waren in Kurzarbeit. Das also hat der Firma ein Stück weit geholfen. Aber ansonsten sind wir aus vielen Programmen rausgefallen, weil wir Teil einer Holdingstruktur sind mit der DEAG, was auch schwierig ist. Also die CDS-Firmen, die DEAG-Firmen, wir drucken ja auch kein Geld. Also das ist etwas schwierig gewesen, gerade im ersten Jahr. Aber letztendlich sind wir alle in derselben Situation und man darf auch die Festivals nicht vergessen. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Die haben ja nicht das ganze Jahr Shows und Einkommen. Und ich glaube, wenn der Festivalsommer dieses Jahr nicht passiert, da werden einige uns auch einfach wegplatzen.
Ja, das befürchten wir leider auch. Wir hoffen aber tatsächlich noch ein bisschen auf die Sommerfestivals 2022. Das wäre schon wichtig. Und im Sommer ist ja vielleicht auch wieder mehr möglich. Aber natürlich kann man es einfach nicht sagen. Ja.
Ja, aber Sarah Breeze hatte ja letztes Jahr auch schon ein tolles Konzept. Die hätten wunderbar spielen können. Und es sind einfach wirklich die Politik, die nach 2 Jahren immer noch nicht wirklich versteht, was wir machen.
Ja, Wie hat denn die Krise in deinen Augen grundsätzlich die Veranstaltungsbranche verändert? Was wird davon bleiben? Also du hast ja die Solo-Selbstständigen schon erwähnt, die massive Suche nach Fachpersonal. Gibt es noch weitere Punkte?
Also für uns als Agentur oder grundsätzlich menschlich ist natürlich dieses, dass jeder lange alleine zu Hause saß, hat Rieseneffekt. Also psychische Gesundheit teilweise wirklich, also dass es Menschen einfach wirklich schlecht geht, Künstler gar nicht in der Lage waren, was zu schreiben. Also man sollte meinen, wenn man so viel Leid erlebt, dann könnte man vielleicht tolle Sachen schreiben, aber es kann natürlich auch genau andersrum laufen, dass man einfach in Depressionen verfällt und in der Lethargie, dass du gar nichts mehr schaffst. Die Kommunikation hat sich verändert. Muss jeder für sich gucken, wie er damit wächst. Also auch für die Bands teilweise irgendwie haben sie tolle Kanäle gefunden und haben ihre Online-Shows und was weiß ich was gemacht. Und anderen liegt das eben nicht. Also hat sich sicher was verändert. Und für uns als Booker, Veranstalter, das Reisen ist komplett weggefallen. Also ich war seit 2 Jahren, ich glaube, dreimal in einer anderen Stadt. Also in Frankfurt, und normalerweise bin ich im Jahr 100, 150 Tage irgendwie unterwegs. So, also das hat sich verändert. Und so diese, ich denke, so diese ganzen Konferenzen sind jetzt digital. Das wird sich sicherlich auch ein Stück weit halten. Also es kann gut sein, dass wir jetzt nicht mehr 5-mal im Jahr nach London fliegen, sondern dass man da einfach virtuell weitermacht teilweise.
Ja. Die Festivalveranstalter haben uns erzählt, dass sie seitdem auch enger zusammengewachsen sind und sich öfter austauschen. Ist das bei den Tourneeveranstaltern auch so?
Ich habe mich eigentlich schon immer mit einigen anderen ausgetauscht. Also es gibt genug Bands für uns alle, und da so ein Konkurrenzding draus zu machen, das war noch nie so wirklich meins. Insofern, aber schon ein Stück weit sind wir als Veranstalter, also jetzt nicht unbedingt die Tourneeveranstalter alleine unter sich, aber wir haben eine Runde, die ganzen Südveranstalter, die regelmäßige Videokonferenzen miteinander machen, da ist alles dabei, örtliche Veranstalter, Tourveranstalter, Festivals, einfach so um generellen Austausch, wie geht's weiter, was macht wer in seinem Bundesland, wie verhandelt man mit der Politik, sodass man sich da irgendwie unterstützen kann. Und das ist eine super Sache natürlich.
Ja, das klingt...
Das ist dieses Gefühl, dass alle im selben Boot sitzen, ne?
Ja.
Dass nicht irgendwie, da ist der Tourveranstalter, da ist der Örtliche und die Örtlichen bescheißen uns, da die Tourveranstalter, also so dieses so leichte Konkurrenz, was früher auch oft war, sondern man sitzt wirklich, alle sitzen im selben Boot.
Ja, das klingt zumindest schon mal gut und hoffnungsvoll. Festzuhalten bleibt, man kann eigentlich wenig vorhersagen, wenig Konkretes sagen über das Live-Jahr 2022. Trotzdem gefragt, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen blickst du in dieses Jahr? Gehst du in dieses Jahr?
Dass wir zumindest, dass das ganze Ding abschwächt und wir zumindest eine Ebene finden, wo wir arbeiten können, wo es für alle funktioniert. Das Touren, also das auch es nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ne? Also irgendwie ist es mal, muss die Politik da einen Weg finden, unsere Arbeiten einheitlicher zu machen. Und ja, hoffentlich. Also die Engländer sind der Meinung, Omikron ist vorbei. Die hatten jetzt die Woche einen Artikel Omigone. Und haben prompt an dem Tag 3 Agenten angerufen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt unsere Tour im März durchziehen. Ich sagte irgendwie, das ist... bei euch auf der Insel vielleicht so, aber irgendwie Mainland eine ganz andere Nummer. Bei uns fängt es gerade erst an.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie sehr unterschiedlich. Auch gerade wenn man nach Amerika schaut, da scheint ja alles vorbei zu sein und sämtliche Konzerte finden wieder statt.
Und auch da sollte man meinen, dass man nach 2 Jahren ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickelt hat, aber ja.
Ja, so ist es. Sollte irgendwas bei uns möglich sein, auf welche eurer Veranstaltungen freust du dich besonders?
Ich freue mich immer am meisten auf Kiss und Judas Priest, weil ich mit den beiden seit 20 Jahren, Kiss über 20 Jahren unterwegs bin, auch immer auf Tour als technische Leiterin, und das da freue ich mich sehr drauf. Und es ist auch so ein wirklich Familientreffen jedes Mal irgendwie, und jetzt sich 3 Jahre nicht gesehen zu haben, ist schon eine lange Zeit.
Das kann bei uns dann, glaube ich, jeder nachvollziehen und da schließen wir uns, glaube ich, auch an mit den Präferenzen. Dann sage ich vielen Dank für die interessanten Einblicke und wir drücken, ich sag mal, uns allen die Daumen, dass das Jahr 2022 vielleicht dann doch noch das ein oder andere Event bereithält.
Auf das wir uns bei Kiss of Judas Priest sehen.
Ganz genau, super, vielen Dank.
Ein aufschlussreiches Gespräch. Die Branche hat auf jeden Fall viel zu kämpfen, viele Herausforderungen, mit denen sie sich herumschlagen muss. Hoffnung besteht, aber von Hoffnung kann man keine Miete zahlen, kann man keine Firma leiten, kann man keine Angestellten am Ende
bezahlen.
Ja, also ja, da muss ich was tun. Die Branche braucht auf jeden Fall Planungssicherheit, braucht eine Perspektive, braucht, bis es das alles geben kann, weitere Hilfe. Sonst stehen wir auch nach der Pandemie auf einmal ohne jemanden da, der uns Konzerte organisieren kann, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, und das ist natürlich das, was wir alle, die ganze Szene, überhaupt nicht brauchen kann. Wir sind natürlich hoffnungsvoll, dass irgendwann im Laufe des Jahres Konzerte und Festivals stattfinden können. Wenn das dann nach der Pandemie an organisatorischen Problemen scheitern sollte, wäre das natürlich noch viel bitterer. Das wollen wir nicht.
Genau. Um ein Zeichen zu setzen für unseren Support, für die Branche, an der wir am Ende ja auch mithängen, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich. Wir berichten über Festivals, wir berichten über Konzerte, wir wollen ja auch alle wieder raus, merken ja auch alle selber, unser Job ist halt auch ein bisschen toter einfach, seitdem es Konzerte und Festivals nicht mehr gibt, weil auch wir nur noch vorm Rechner sitzen und dort Musik hören und auch gerne wieder mal raus würden. Leute treffen, aus dem Business treffen, euch Leser und Hörer treffen, einfach alles wieder mit Leben füllen, um, wie gesagt, Solidarität mit der Live- und Konzertbranche zu zeigen. Haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, zusammen mit den Kollegen vom Rolling Stone Musik Express namens Back to Live. Wir berichten, Metal Hammer hat schon berichtet, in großen Specials im Heft und online über die Herausforderungen der Branche, lassen Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen, wollen alle Seiten der Thematik beleuchten und haben als kostenlosen Service einen, wie wir es offiziell nennen, digitalen Space ins Leben gerufen.
Was ist denn ein digitaler Space?
Man hätte es auch auf Deutsch nennen können, ein digitales schwarzes Brett.
Ah.
Dort wollen wir allen aus der Branche die Möglichkeit geben, Dinge zu posten, Informationen zu verteilen, sich zu vernetzen. Seien es abgesagte Konzerte, seien es neue verschobene Konzerttermine, seien es kurzfristig einberufene Konzerte, weil oft können Dinge ja wirklich kurzfristig dann doch irgendwie noch passieren, seien es Gesuche von Hands, die man braucht, um was umzusetzen, denn oft fehlen ja mittlerweile die Techniker, die Leute, die in den Clubs stehen, Leute, die auch hinter der Bar stehen. Eine kleine Jobbörse also, aber auch Bands, die ihre Meinung dort loswerden können, die sich bei den Fans kurz bedanken können, die vielleicht ihre Sorgen, Nöte, Bedürfnisse dort artikulieren können. Für all diese haben wir dieses digitale schwarze Brett eingerichtet. Ihr erreicht es auf www.metal-hammer.de/backtolife. Dort informieren wir euch auch nochmal über die Aktion und hoffen auf rege Teilnahme und ein belebtes schwarzes Brett, um dann hoffentlich in Kürze wieder die Tanzflächen, Moshpits und Acker mit Leben zu füllen.
Das wäre schön. Ja, also wichtiges Zeichen, die Szene steht zusammen. Wir verstehen, dass es da Probleme gibt, dass viele Leute nicht mehr können, nicht mehr wollen. Aber wir sind da alle zusammen drin und müssen dementsprechend auch zusammenhalten.
Ganz genau. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Danke, dass ihr zugehört habt.
Eine Sache möchte ich noch loswerden. Und zwar wissen wir auch schon, wer der Gesprächsgast in der nächsten Episode sein wird. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend.
Das ist ganz schön spannend.
Und zwar Manuel von Seal and Ardor.
Aha.
Genau.
Fantastisch, ja. Auch super spannende Band, die es mit jedem Album bisher geschafft hat, Genregrenzen wieder neu zu sprengen, ganz abgefahrene Mixtur an Einflüssen einfach vorzulegen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf das Album und auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ist es der 15.02.? Ich verifiziere es kurz. Kommt hin. Nee, Schwachsinn.
11.2.
11.02. Genau. Im 11.02. sind wir wieder für euch da in alter Frische mit dem Metal Hammer Podcast. Bis dahin. Abonniert uns, liked uns, lasst eine gute Bewertung da, kommentiert, was das Zeug hält. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt Maximum Metal.
Tschüss.